Sprich mir nach, Freddy. Magenta TV ist die Plattform.
Magenta TV ist die Plattform.
Für Live-Fernsehen?
Für Live-Fernsehen.
Du musst sie umarmen mit deiner Stimme.
Okay. Für Filme und Serien in der Megathek.
Und für die Streaming-Anbieter.
Der Tarif Magenta TV Smart. Jetzt mit dem deutschen Streaming-Angebot TV Now Premium. Erleben Sie Magenta TV auch unabhängig vom Internetanbieter. Schnell beraten lassen bei der Telekom.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Hallo und herzlich willkommen. Hello, Alaf und Grüezi miteinander. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit und da draußen sitzt Wolfuß.
Der Jürgen.
Ja. Jürgen, welcome back.
Ja, hallöchen.
Wie ist die Lage aus? Im tiefen Süden?
Gut.
Schneesturm, ersten Schneesturm überwunden?
Nee, ich höre den Frühlingsvogel zwitschern gerade. Der Rabe gegenüber vom Schornstein ist nicht da. Das heißt, es ist genügend Wärme vorhanden, dass er auch woanders Hitze saugen kann. Ich höre den Frühlingsvogel und hinter mir meine kleine Tochter.
Das ist schön. Ich hoffe, du hast schon die alle Vorkehrungen getroffen für den angekündigten Jahrhundert-Wintereinbruch am Wochenende.
ist so, ja.
Ja, es ist so. Die Meteorologen machen sich große Sorgen, wie man hört.
Ja, was kommt? Eine Eiswalze oder eine Schneewalze?
Eine Peitsche. Russenpeitsche. Gute Russenpeitsche. Fünf Tage lang soll es durchschneien, angeblich.
Ja. Nach Kiel kann mich nichts mehr erschüttern.
Du hast alles erlebt.
Ich hab alles. Ich weiß, was Kälte bedeutet. Ich weiß, was Schnee und Eis und Blizzard bedeutet. Ich bin am Samstag bei Gladbach gegen Köln. Und da wir das am Sonntagvormittag keine Flüge mehr aus dem Westen zurück nach München gibt, haben wir uns dazu entschlossen, in der Nacht doch nach Frankfurt zu fahren und quasi am Frankfurter Flughafen zu übernachten und am Sonntagmorgen von Frankfurt aus zurück nach München zu fliegen.
Weil es so schön war in dem Hotel, wie du zuletzt
berichtet hast. Ja, weil es so, es ist Reisen in Deutschland, habe ich schon mal gesagt, es ist im Moment nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ja, man kommt mal raus und man kommt mal vor die Tür. Das stimmt, das unterscheidet mich von vielen anderen, die seit einem Jahr nur die eigenen vier Wände kennen. Aber auch was da draußen passiert, ist weitestgehend unspektakulär, weil man trifft wenig Leute und es gibt keine Unterhaltung und es gibt auch in den Hotels nichts zu essen und kein Zimmerservice und was weiß ich. Also wir werden irgendwo uns eine schnelle Stulle
auf die Faust. Genau. Aber du warst im Pokal auch im Einsatz, Wolf.
Ja, ich war im Pokal im Einsatz, ja.
Kiel hast du gerade schon erwähnt, Kiel hat es nochmal gepackt, erneut dramatisch. Deine Kölner haben sich verabschiedet, ebenfalls dramatisch.
Also meine Kölner ist jetzt übertrieben.
Ja, aber wir es beim letzten Mal hatten, ja.
Ja, der erste FC Köln hat sich verabschiedet, ja. Das ist, also jetzt grundsätzlich hätte ich gesagt, ja, Regensburg könnte ein Stolperstein sein für den FC. Nach 2-0 Führung. Ich war ja im Parallelspiel. Ich hatte ja Stuttgart-Gladbach und Toni Tomic hat das andere Spiel in der Konferenz gemacht und man spricht vorher und ich sage, ja, Toni, komm, also bei dir ist es relativ klar und ich marschiere wahrscheinlich in die Verlängerung. Und dann stand es da aber. Beim VfB stand es relativ schnell 1-0, beim FC stand es 2-0 für die Kölner. Und dann habe ich gedacht, so, siehste, jetzt bei mir gibt es Verlängerung und du bist durch. Zeitsprung.
Da ist er wieder.
Toni Tomic musste über die volle Distanz und Elfmeterschießen und Gladbach gewann es noch. Also ich fand dann auch verdient, also um ein Tor, das eine Tor waren sie besser einfach.
Und
Stuttgart ist eine gute Mannschaft. Ne? Wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen. Ja, die lassen offensichtlich kommen die Probleme, die dieser Verein als solcher hat, nicht ran an die Mannschaft und hat keinerlei Einfluss auf die sportliche Leistung.
Und die große Frage wird sein, finde ich, was, ob das ja, Palaver, was du im Umfeld angesprochen hast, ob sich das dann im Sommer dann irgendwie auswirkt, wenn es darum geht, die Zukunft zu gestalten. Ne? Also ich finde, sie haben einen tollen Trainer, der echt auch immer ein bisschen unterm Radar läuft. Den kannte vorher kein Schwein, muss man wirklich mal sagen. Macht einen tollen Job. Die haben eine super Mannschaft. Toll zusammengestellt, von wem auch immer. Auch da scheiden sich ja die Geister.
Oder? Ja, also da hat ja auch Reschke noch Aktien drin. Ne?
Absolut.
Also das muss man ja sagen. Also Borna Sosa hat er geholt, Nicolas Gonzalez hat er geholt. Das Ganze von Mislintat verfeinert. Also da waren schon Leute am Werk, die ihr Handwerk verstehen.
Ja.
Das muss man ganz klar sagen. Aber das, was sich dahinter dann verbirgt an Intrigen, und ja, inwieweit das justiziabel ist, wird ja im Moment noch geprüft und überprüft. Und wer da zur Verantwortung gezogen wird, ebenfalls. Was dann am langen Ende aus Hitzesberger wird. Ich habe jetzt gesehen, der mit Präsident Vogt, die begrüßen sich ganz normal, die stehen da ganz normal. Also das hatte jetzt irgendwie nicht den Anschein, als würde es da im zwischenmenschlichen Bereich Probleme geben. Das hilft. Hat der Hitzelsberger auch seine Kandidatur zurückgezogen, was die Präsidentschaft betrifft. Also quasi den Affront, den er wagte, zurückgezogen. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend.
Und glaubst du denn,
sag mal, unfassbar wenn kleinteilig.
Ja, genau. Glaubst du denn, dass der VfB auch nur annähernd die Mannschaft zusammen halten können wird, in Anbetracht der Tatsache, wenn du siehst, was da wirklich für Raketen vor allen Dingen vorne und auf der Seite rumrennen?
Also es geht ja in allererster Linie um Spieler beispielsweise wie Silas von Mangituka. Also das wird nicht leicht, den zu halten. Der wird natürlich mit jedem Tor, das er schießt, teurer. Er steht in der Liga bei 11. Ich weiß aus der Vorbereitung für das Spiel am Mittwoch, dass 11 Tore nach 19 Spieltagen beim VfB zuletzt Freddy Bobic hatte, Saison 96, 97. Da würde ich zumindest mal eine hohe Wahrscheinlichkeit in Betracht ziehen, dass der was findet, was ihm ein deutliches Plus an Einnahmen garantiert. Mhm. Der VfB wird sicher nachjustieren und alles probieren, aber ja. Ich glaube, Stuttgart ist noch nicht wieder in der Lage, so einen Spieler zu halten.
Ja.
Bei allen anderen, Kalajdzic, Gonzalez hat selber gesagt 50-50. Kalajdzic, warum nicht? Mangala hängt dann auch davon ab, wie er mit der belgischen Nationalmannschaft dann abschneidet, jetzt über die nächsten Monate und dann beim großen Turnier, ob er da dabei ist, das ist natürlich auch nochmal ein Teuermacher. Wenn er dann bei der Europameisterschaft dabei ist, möglicherweise sogar spielt, möglicherweise sogar gut spielt.
Sosa hast du noch genannt.
Sosa
hast du noch genannt vorhin.
Sosa, ja.
Unglaubliche Flanken schlägt er, finde ich.
Ja, absolut. Es fehlt so ein bisschen, mir fällt bei ihm für die Position so die unmittelbare Torgefahr. Aber auch das, da musst du wahrscheinlich nur einmal, ein Stein muss fallen und dann geht die Post ab. Und dann hast du den Wamangituka von der linken Seite auf einmal in Borna Sosa.
Ja, genau.
Ich finde, die Abwehr steht gut, die spielen sehr klar. Das ist eine Mannschaft mit Potenzial. Jetzt ist man in Stuttgart ja schnell dabei, weil die Erinnerungen an große Europapokalzeiten noch warm sind. Zu sagen, das muss jetzt möglichst schnell gehen, aber ich hab den Eindruck, dass auch Mislintat ist ja auch eine interessante Personalie. Ne?
Absolut.
Ich glaube, dass Borussia Dortmund sich zumindest mal kurz mit ihm unterhalten wird.
Sehr spannender Gedanke, wie das auf Sicht aussieht.
Mhm.
Du meinst auch für eine mögliche
Vielleicht Ford gemeinsam davon. Mit Kehl, dass man das so ein bisschen aufteilt. Und die Kompetenzen aber da verteilt. Ich halte den für einen super seriösen, super coolen und hochintelligenten, auch fußballintelligenten Menschen, der Potenzial erkennt und relativ früh erkennt.
Also ich war damals ziemlich involviert, was heißt involviert, also so, sofern man als Journalist eben involviert ist, wenn es beim Verein knallt und man der Reporter ist, der tagtäglich über diesen Club berichtet, als der Zoff entbrannte zwischen Mislintat und Tuchel damals beim BVB, da hat sich ja ganz, ganz viel hochgeschaukelt von zwei, ich sag mal, sehr selbstbewussten Charakterköpfen, der Mislintat auch ist, wie Tuchel auch. Und da ging es natürlich viel um Machtgerangel einerseits von Trainerseite und andererseits dem Chef-Scout, der dort Zusagen gemacht hatte, die dann von Vereinsseite nicht eingehalten wurden und so weiter. Jedenfalls hat Mislintat damals schon nicht umsonst den Spitznamen Diamantenauge gehabt. Er hat beim BVB auch ganz, ganz viele der Top-Talente, die dann für teures Geld weiterverkauft wurden. Ich nehme jetzt mal Dembélé als Beispiel für viele auch entdeckt und hat da schon einen riesen Job gemacht. Und am Ende ist es ja dann immer die Frage gewesen, er war dann bei ganz, ganz vielen Clubs für die erste Reihe im Gespräch und hat eigentlich immer gesagt, dass er da nicht so einen Bock drauf hat. Er ist ja auch eher so ein, ich sag mal, Schluffi-Typ gewesen, muss ich dazu sagen, weil das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Der musste nicht vor jeder Kamera stehen, sondern der wollte da, wo es der wollte am Fußballplatz stehen, ne? Der wollte Spiele gucken, der wollte Scouting-Berichte schreiben. Ein, wie du sagst, super Typ, der ein gigantisches Fußballwissen hatte und hat, aber der eigentlich nie so im Zwirn vor der Kamera stehen muss und irgendwelche Vereinspolitik machen wollte. Jetzt ist er beim VfB in diese Rolle gekommen und hat sich die auch zugetraut und macht bislang einen riesen Job. Und ich finde, auch wenn er vor der Kamera steht, ist das immer sehr, sehr unterhaltsam, ihm zuzuhören, und ich finde, Absolut. Er hat sich da nicht verbogen. Er spricht genau immer noch so, wie er vorher auch gesprochen hat.
Ja, er hat eine gute Art und vor allen Dingen bringt er den Club inhaltlich weiter. Und ich glaube, dass der Club ihm auch vertraut, und das ist in Stuttgart keine Selbstverständlichkeit. und das bringt uns halt auch zur Personalie Hitzlsperger. Das ist schon, der war schon oder ist schon wichtig für diesen Club. Mhm. Einfach. Aber jetzt in diesem Netz an Intrigen ist es vom Gefühl her eine Geschichte, die er ganz schwer gewinnen kann. Also insbesondere dann, wenn er auf Konfrontationskurs geht. Ich weiß jetzt nicht, wer für wen warum spricht. Es geht um eine Datenschutzaffäre, wo im Zuge der Ausgliederung Mitgliederdaten rausgegeben wurden. Aber es ist, der VfB Stuttgart war schon immer ein relativ schwieriger Verein. Schwierig deshalb, weil einfach viele Leute für sich reklamierten, Hausmacht zu haben.
Von außerhalb auch, also ehemalige?
Sowohl als auch. Es sind also ein wahnsinnig erfolgreicher und traditionsreicher Verein mit ganz vielen Leuten, die ganz viel wissen und ein sehr hohes Sendungsbewusstsein haben.
Ähnlich wie in Köln, oder? So ein bisschen.
Das ist vergleichbar mit Köln, es ist auch vergleichbar mit Hamburg. Mhm. Einfach viele Leute, die gehört werden, auch von der Öffentlichkeit und die durchaus meinungsstark sind und die halt einfach auch ein hohes Sendungsbewusstsein haben, weil sie sich um den Verein kümmern und sorgen und gleichzeitig sicher hoffen, da irgendein Pöschle oder Ämtle oder irgendwie sowas da möglicherweise noch mitnehmen zu können. Und das hat es in der Vergangenheit schon immer nicht so ganz einfach gemacht. Und jetzt, wo es wirklich zu offenen Kampfhandlungen kommt, ist es noch schwieriger geworden, weil das sehr für den Außenstehenden extrem undurchsichtig ist, was da passiert. Und Hitzlsperger ist einer, der von außen gekommen ist, der also nicht aus der schwäbischen Ursuppe kommt.
Fokus, das hat, natürlich das, ist Fokus das hat, ja aus der Fan,
Fanseite, okay. Genau. Ja. Genau. Einer, der sehr stark verwurzelt ist, zumindest mit wesentlichen Strukturen, wichtigen und lautstarken Strukturen des Vereins. Und auf der anderen Seite gibt es eben Alteingesessene. Und eigentlich hat einer wie Hitzlsperger den Verein total gut getan, weil es einer war, der von außen kam, der mit relativ klarem Blick und viel Sachverstand in diesen Club eingestiegen ist und natürlich ein Stück weit eigene Interessen hatte, aber erstmal im Sinne des sportlichen Erfolges gehandelt hat und nicht im Sinne der eigenen Position. Das in Zusammenarbeit mit Mislintat war wahnsinnig befruchtend für den VfB Stuttgart. Das wird in der heutigen Diskussion wird das vergessen, weil alles ist total erhitzt und alles ist total emotionalisiert. Also natürlich muss der VfB die Datenschutzaffäre aufarbeiten und transparent zu Ende bringen. Aber dann muss man auch irgendwann einfach den Haken dran machen und muss sich an der sportlichen Situation orientieren. Und das ist vielversprechend, was sich da tut.
Um noch einen letzten Satz zu Mislintat vielleicht zu sagen. Ich glaube, was ihm auch enorm geholfen hat, war dieser Schritt nach England, zu Arsenal. Dort nochmal eine andere Liga zu sehen, in so einem riesigen Club auch wirken zu können. Das hat ihn, glaube ich, in seiner Persönlichkeitsentwicklung nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gebracht. Und auch, ich sag mal, was das Netzwerk angeht, hatte er ohnehin vorher schon. War er exzellent verdrahtet und da hat dieser Schritt mit Sicherheit auch nochmal dazu beigetragen. Also das, was da unten auf dem Platz rumrennt, ist mit Sicherheit auch, zumindest auch ihm zu verdanken. Dem VfB bleibt es, glaube ich, zu wünschen, dass der Machtkampf da nicht vieles kaputt macht und dass man die Mannschaft einigermaßen zusammenhalten kann oder wenn man dann eben doch Leistungsträger abgeben muss, was vermutlich so kommen wird, das sehe ich ähnlich wie du, dass man die dann vernünftig gleichwertig wieder ersetzt. Und das traue ich Mislintat durchaus zu. Und ich finde auch den Gedanken spannend, den du gesagt hast mit dem BVB, weil die Dortmunder wären fast doof, wenn sie sich nicht zumindest mit so einem Eigengewächs, und der ist Dortmunder nach wie vor durch und durch, da macht er auch keinen Hehl draus, zumindest noch mal beschäftigen würden, was eine potenzielle Nachfolge von Zorc oder hohen Posten in diesem Verein angeht, ne? Also definitiv.
Ja, was ich vielleicht noch ein letzter Gedanke auch zum VfB, also dass diese Mannschaft jetzt so gut funktioniert, obwohl es außenrum drunter und drüber geht, ist halt wirklich ein klarer Verdienst von Mislintat und Hitzlsperger. Das darf man in dieser politischen Diskussion nicht vergessen. Also alle Parteien sind gut beraten, im Sinne des sportlichen Erfolges zu entscheiden und nicht im Sinne der Verteidigung von Pfründen. Das macht's im Moment so schwierig und lässt die Lage ein Stück weit eskalieren auch. Ich bin sehr, sehr neugierig, wie das in Stuttgart weitergeht.
Du hast einen Namen genannt, vorhin der letzte sehr erfolgreiche Torschütze beim VfB war und dessen Name gerade auch wieder aus Gründen hoch gehandelt wird in der Liga, das ist Freddy Bobic. Ja. Und da sind wir auch wieder relativ schnell dann beim Big City Club in Berlin, der sich auch weiterhin versucht aufzustellen, jetzt einen Weltmeister verpflichtet hat, Sami Khedira. Ja. Dazu Bobic auf der Liste, wenn man allen Gerüchten glauben darf, ist natürlich, hat eine härter Vergangenheit, hat dort noch ein Haus oder eine Wohnung auf jeden Fall in der Nähe des Olympiastadions. Wie siehst du die Personalie? Also glaubst du, dass das für ihn eine reizvolle Aufgabe wäre, unabhängig davon, was er mit Frankfurt geschaffen hat? Und wie siehst du auch die Verpflichtung von Khedira jetzt? Ist das eher wieder eine PR-Nummer? Oder glaubst du, dass er sportlich, ich meine, er hat anderthalb Jahre, glaube ich, kein Pflichtspiel mehr gemacht, das vielleicht mal vorweggeschickt?
Ja, also deshalb ist es, fällt es mir schwer, weil ich Khedira beurteilen kann bis vor anderthalb Jahren. Und wenn Hertha BSC den Khedira von vor anderthalb Jahren verpflichtet, ist er ein Spieler, der die Mannschaft weiterbringt. So, wahrscheinlich wäre er als Spieler von vor anderthalb Jahren nicht zur Hertha gegangen, auch nicht in der Situation. Dementsprechend muss man jetzt sehen, was ist in den anderthalb Jahren passiert? Was hat er an Substanzverlust? Was bringt er noch? Ich glaube, dass er ein Spieler sein kann, der Hertha weiterhilft. Ich habe gewisse Zweifel, dass es sofort passiert. Insofern ist es jetzt erstmal ein toller Name, den sie verpflichtet haben, aber man darf nicht vergessen, wenn es die letzten anderthalb Jahre nicht gegeben hätte, hätte es den Wechsel von Khedira zu Hertha nicht gegeben.
Ich sag mal, vom Typ her würde ich sagen, so wie ich Kedira kennengelernt habe, ist er schon jemand, der, einfach auch aufgrund seiner Vita, ne? Ich meine, der war bei Real Madrid, der war bei Juventus Turin. Der hilft dir, sag ich mal, im Mannschaftsgefüge schon mal per se weiter. Ist ein
das
guter
ich
Typ,
auch.
Ist
das,
nicht
das,
doof.
Das glaube ich auch. Nein, ne? weil weißt du, was dir weiterhilft? Das ist einfach einer, der Erfolg kennt.
Ja, genau.
Und das ist ja etwas, was Hertha braucht. Also jetzt im ersten Schritt geht es darum, signifikanten Abstand zu schaffen zu den Abstiegsplätzen. Und im zweiten Schritt geht es halt darum, Big City Club, geht es ja darum, eine Mentalität zu entwickeln, die Erfolg nach sich zieht oder Erfolg wahrscheinlich oder wahrscheinlich er macht. Und da ist Sami Khedira sicher einer, der helfen kann. Nur abgerechnet wird auf dem Platz und der kann von großen Titeln erzählen und von großer Gewinnermentalität. Wenn er auf dem Platz dreimal über den Ball tritt, verliert er jedwede Glaubwürdigkeit.
Ja, genau, ja, dann ist auch egal, ob du bei Juve gespielt hast oder bei Real.
Völlig,
absolut.
Völlig.
Ja.
Also das ist erstmal ein großer Name und die stehen alle stramm, aber wenn er vom ersten 17-Jährigen einen Tunnel bekommt und dann nicht hinterherkommt, dann sagst du, ja, also dann holt er sich hier noch ein Gnadenbrötchen ab. Ich glaube nicht, dass er von seiner Personalstruktur her so ist. Dafür ist er also immer noch in einem Alter, wo man als Fußballprofi auf höchstem Niveau spielen kann. Und ich glaube auch, dass er es noch mal zeigen will. Aber ich setze mal ein Fragezeichen erstmal hinter die Personalie. Zu Bobic.
Eine Sekunde noch, Wolf. Einmal noch bei Khedira. Das glaube ich auch noch ganz entscheidend ist, fällt mir aber ähnlich schwer wie dir, das zu beurteilen, weil er eben so lange jetzt auch nicht auf dem Platz gestanden hat. Er war natürlich selbst vor anderthalb Jahren schon recht verletzungsanfällig, ne? Kniegeschichte hinter sich, diese Herzgeschichte, oft, Ausfälle gehabt, auch wenn es keine, nicht immer schlimme Verletzungen waren. Das ist natürlich die nächste Frage, ne? Wie er dann der Belastung standhält und ob er verletzungsfrei durch die nächsten Wochen und Monate kommt. Weil ich glaube, gerade für so einen Spieler ist Fitness dann das A und O. Also wenn der nicht fit ist, dann bringt der Hertha, hilft der Hertha auch nicht.
Ja, absolut. Genau so ist es. So, und zu Bobic. Grundsätzlich ist es so, dass ein Verein mit den Ambitionen, wie sie Hertha BSC hat, einen starken, erfahrenen sportlichen Leiter braucht. Das ist Fakt. Und jetzt haben sie in Berlin entschieden, die Ära Preetz geht zu Ende. Da brauchst frische Ware auf der Position. Und dass du dann irgendwann auf Bobic kommst, also jetzt, wenn wir die Sportdirektoren mal durchgehen, wir haben da mal eine Folge gemacht darüber.
Ja.
Wo sitzen die kreativen, nachgewiesenermaßen auch sportlich erfolgreichen Sportdirektoren, die in der Lage sind, auch so einen Club zu entwickeln oder auf eine gewisse Ebene zu bringen? Und da bist du bei Schmadtke und dann bist du bei Eberl und dann bist du auch bei Freddy Bobic.
Absolut.
Insofern ist, also finde ich es vollkommen legitim und nachvollziehbar, dass sich Hertha mit Freddy Bobic beschäftigt.
Zumal er eine Vorgeschichte hat und ich glaube, dass er wenn es die Vorgeschichte nicht gäbe, wäre es wahrscheinlich schwierig, ihn von irgendwas anderem zu überzeugen. Weil ich sage, er hat in Frankfurt natürlich immer noch, also er hat schon viel erreicht, aber das Projekt ist auch noch nicht am Ende. Also da ist durchaus noch was möglich. Aber Hertha ist natürlich für Freddy Bobic schon noch was Besonderes. Dort hat er lange gespielt, dort lebt seine Familie, Big City Club, finanziell sicherlich einiges noch machbar. Er kennt die Protagonisten, die da jetzt wirken, sehr gut, die was zu sagen haben. Da könnte schon vieles zusammenpassen. Ich finde auch, auf ihn zu kommen, finde ich naheliegend. Ob er es dann tatsächlich macht, mag ich aktuell nicht zu beurteilen. Aber ich glaube, dass er sich zumindest mit der, also dass es zumindest in seinem Kopf rumort.
Absolut, absolut. Also das ist ja klar, weil er wird jetzt noch energischer ausloten, welche Möglichkeiten habe ich in Frankfurt? Wo ist das Ende? Und wie nah bin ich jetzt am Optimum schon dran? Das ist das eine. Und das andere ist, dass das, wo Frankfurt steht oder da, wo Frankfurt steht, ist ganz eng mit der Personalie Bobic verknüpft. Da geht es, er wurde am Anfang sehr kritisch gesehen, ne, als Nachfolger von Bruchhagen. Da haben viele gesagt, uiuiui, hat er das im Kreuz.
Genau, aber trauen Sie mich zu. Ja.
Genau, aber er hat die Infrastruktur verbessert. Er hat das Nachwuchsleistungszentrum, jetzt ziehen sie mit der Geschäftsstelle um, beziehungsweise Scouting. Sind schon Scouting verändert, neu aufgestellt, gute Transfers, auch guten Trainer verpflichtet. Also das ist ja alles in weiten Teilen auf seinem Mist und auf dem von seinem Team gewachsen. Ja?
Da fällt natürlich, jetzt hast du Trainer gesagt, der Name Niko Kovac, da bist du dann natürlich auch schnell wieder dabei, ne? Weil ich glaube, da ist jetzt keiner, mit dem sie die nächsten 5 Jahre bestreiten werden, glaube ich. Und ich sag mal, so ein Duo, Kovac-Bobic, die verstehen sich super. Kovac auch, Hertha-Vergangenheit und so weiter. Das ist, glaube ich, schon, wenn ich jetzt mich in die Köpfe der Hertha-Bosse reinversetze, dann ist das schon ein Duo, das würde mir gefallen.
Absolut. Also das glaube ich, also damit können sie sich auch, könnten sie sich auch in Berlin anfreunden. Das ist ja da der Vorstandsvorsitzende, Carsten Schmidt, ist ja, ich kenne ihn sehr, sehr, sehr gut. Wir haben sehr, sehr lange sehr gut zusammengearbeitet. Das ist ja auch einer, der einfach sehr klar entscheidet, wer ist für die Position der beste Mann. Und dann geht er ran. Und was ist die beste Kombi? Und berücksichtigt natürlich Hertha Geschichte und Hertha Vergangenheit, berücksichtigt aber auch, was brauchen wir in Zukunft. Weil Hertha BSC ist jetzt mit der Situation konfrontiert, dass sie von quasi jetzt auf gleich einfach wahnsinnig viel Geld hatten. Mhm. Und viel Geld oder mehr Geld macht es nur im ersten Schritt leichter. Weil plötzlich ein Verein, der immer vergleichsweise oder eher kleinere Brötchen gebacken hat, der aber plötzlich eine Null mehr hinten zur Verfügung hat, tut sich in der Realität nicht immer leichter. Mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist David Moyes. David Moyes war Trainer beim FC Everton und ist dann zu Manchester United gegangen und hatte ein Transfervolumen von 300 Millionen zur Verfügung für einen Sommer.
Also, plötzlich hat er den dicken
plötzlich,
Koffer dabei.
Plötzlich reich geworden. Und er hat in seinem ersten Transfersommer einen Spieler geholt. Und der eine Spieler hieß der Wuschelkopf aus der belgische Wuschelkopf. Fellaini.
Der, wo du dich quasi reinsetzen konntest in die Frisur.
Genau, absolut. Ja. Und den holte er für 45 oder 50 Millionen. Und das war sein Spieler bei Everton.
Von
allen anderen hat er die Finger gelassen. Und es wurde ihm um die Ohren gehauen, weil er hatte wahnsinnige finanzielle Ressourcen auf einmal zur Verfügung, aber hatte keine Ahnung und auch keine Erfahrung, wie er die unters Volk bringen sollte. Wurden ihm wahnsinnige Spieler angeboten, allerdings auch zu Summen. Also es wurden ihm Spieler angeboten, mit denen er sich nie zuvor beschäftigt hat, zu Preisen, die er nur von der PlayStation kannte.
Der hätte Felix Magath anrufen sollen.
Ja, das ist wirklich eine ökonomische Herausforderung für jeden. Und das wäre es wahrscheinlich auch für Freddy Bobic. Wobei Freddy Bobic mit dem Unterschied, der hat mit solchen Zahlen schon zu tun gehabt, der ist da hineingewachsen. Und Max Eberl genau dasselbe. Und Jörg Schmadtke genau dasselbe. Also der ist gewachsen mit den Zahlen und nicht von 100.000 auf 100 Millionen, sondern immer Schritt in jedem Schritt. Jahr Million Transferausgaben mehr, weil man es sportlich auch geschafft hat. Und in Berlin ist der Sprung enorm, enorm. Also du verpflichtest jetzt Spieler einfach zu Preisen, wo vorher nicht dran zu denken war. Und dementsprechend wirst du auch anders beurteilt und abgerechnet.
Und die erste
von der Fußballöffentlichkeit. Also du brauchst auch jemanden, der in der Lage ist, mit den Millionen umzugehen. Das ist sogar elementar. Und dann brauchst du auch einen Trainer, der in der Lage ist, jetzt, mit gestandeten Nationalspielern letztlich zu arbeiten.
wenn du aus dem Fürstentum kommst, dann kannst du auch mit der Lambo vorfahren, ne? In der Hauptstadt.
Ja, in der Hauptstadt. Ja, aber auch da wissen wir, Niko Kovac hat in München gewisse Probleme gehabt mit einer hochdekorierten Mannschaft. Das ist jetzt alles in Berlin, wäre das alles nochmal anders. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, stimmt. Ich kann den Gedanken nachvollziehen. Andererseits würde ich auch eher sagen, das kannst du jetzt nicht vergleichen. Auch wenn Geld vorhanden ist, ist es dann doch eine Mannschaft.
Wir haben letztes Beispiel. Wir haben letzte Woche über Tuchel gesprochen, wo ich sagte, es ist total überraschend, wie einer wie Thomas Tuchel auf einmal in die Hot Rotation der Top-Trainer reingekommen ist. Also warum ist der in Chelsea Top-Kandidat? Ja. Ja. Er ist in Chelsea auch deshalb Top-Kandidat, weil er einfach eine hochdekorierte und schweineteure Mannschaft bei Paris Saint-Germain zumindest zu nationalen Titeln geführt hat, weil er sie im Champions League-Finale hat. Genau, ja. weil er an den Umgang gewöhnt ist.
Und mehr Diven als in der Truppe hast du
eigentlich. Genau nicht, ne? So ist es. Ja. Und das musst du mitbringen. Das ist bei Hertha alles nochmal drei Schritte kleiner, auch im Moment, auch auf Sicht. Wird es so sein. Aber nur um die Fallhöhe so ein bisschen zu skizzieren. Das ist nicht so, dass du da einfach einen hinsetzt. Und das ist jetzt Arne Friedrich. Das kann eigentlich nur eine Interimslösung sein. Das ist ja bei allem Respekt. Also der saß da mit dabei. Also der saß vielleicht an der Seite beim Preetz. Und hat da mal zugeguckt. Das ist jetzt keiner, der die sportlich-ökonomischen Geschicke dieses Clubs verantworten kann im Moment. Es geht also noch nicht. Nicht.
Nein, dafür hat er zu wenig Erfahrung.
Weil die Größenordnung ist zu groß. Also kümmern die sich oder wollen auf Teufel komm raus einen haben und den brauchen die auch, der Erfahrung hat in dem Geschäft, der vernetzt ist, der aber vor allen Dingen auch mit diesen Millionenwerten umgehen kann.
Ja, wird eine ähnlich spannende Geschichte, glaube ich, auch so, ich versuche mich dann immer so in die Rübe desjenigen reinzuversetzen, was dann, wie man damit umgeht, ne? Natürlich wägen die auch Pro und Contra ab, was habe ich jetzt hier, Beispiel Bobic in Frankfurt, was hätte ich in Berlin, Marco Rose, haben wir schon oft drüber gesprochen, was habe ich in Gladbach, was hätte ich beim BVB möglicherweise, ne? Das sind ja alles die Fragen, Christian Streich möglicherweise, irgendwann wird der Freiburg nochmal verlassen. Was habe ich hier? Was könnte ich woanders noch haben? Die Überlegung wird sich Freddy Bobic auch machen, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Ein Riesenaufregerthema die Woche, Wolf, war das Pokalspiel in Dortmund. Ja. Ähnlicher Verlauf wie in Köln nach Stand 2-0. Ich hab eigentlich gar nicht mehr hingeguckt, weil ich dachte, ja gut, die führen 2-0 gegen Paderborn zu Hause. Was soll da noch passieren? Und dann wurde es nochmal richtig kuschelig hinten raus. Mit einer absolut spektakulären Nachspielzeit, Verlängerung und dann das 3-2, was Steffen Baumgart zu einer, wie ich sagen würde, heute schon sagen würde, legendären Wutrede veranlasste. Und ich habe da gesessen vom
Social Media mit Standing Ovations.
Also wirklich, ich habe auch sofort losgetwittert, als ich es gesehen habe, weil, also das habe ich in dieser Offenheit, Klarheit, ohne dass er jemanden beleidigt hat, was ich durchaus hätte nachvollziehen können, und inhaltlich trotzdem zu 100% richtig aus meiner Sicht, habe ich selten gesehen in den letzten Jahren, weil er hatte mit allem recht, was er gesagt hat, mit allem, also aus meiner Sicht. Und ja. das in der Emotion nach diesem aufregenden Spiel, wurde ja immer mehr, ist eigentlich ganz ruhig angefangen und hat sich dann immer mehr reingesteigert. Und am Ende geht's ja darum, dass es nicht mehr nachzuvollziehen ist, glaube ich, warum der Schiedsrichter sich die Szene nicht einfach zumindest anguckt.
Naja, also das ist ja mittlerweile DFB-seitig und schiedsrichterseitig ist es.
Erklärt.
Ist es erklärt.
Aber nicht.
Warum nicht? Das ist die Frage, wie plausibel oder wie nachvollziehbar ist es?
Für mich null.
Ich finde auch, er hätte in dem Moment einfach, nur Schiedsrichter sind ja nicht dazu da, irgendwie eine Signalwirkung auszusenden.
Das war das mit dem Respekt.
Nur damit der Trainer zufrieden ist. Ich fand es schon gut, dass der überhaupt raus ist. Stieler war es, glaube ich, ne? Dass er überhaupt raus ist und uns erklärt hat. Das fand ich schon gut. Ich hatte die Regel nicht verstanden und ich habe das Spiel ja in der Konferenz gemacht Und mir hat dann Lutz Wagner geschrieben vom DFB. Und er schrieb mir, wenn er dran ist, ist kein Abseits, denn es geht nicht um zielgerichtet oder nicht, sondern um Spielen. Damit ist gemeint, dass es ein bewusstes und aktives Spielen ist. Es muss nicht geglückt sein, es muss nur gewollt sein. Deshalb spricht die FIFA auch von Bad Play, schlechtes Spielen. Es geht nur darum, ob er zum Ball geht oder aber der Ball prallt von ihm ab. Und hier war es ein ganz bewusstes Hingehen und damit ein aktives Spielen. Das muss man nicht verstehen. Das ist aber, das ist ein Grenzfall, wie er nicht so häufig auftritt. Witzigerweise hatten wir dann am Tag danach eine vergleichbare Situation mit Köln und Regensburg, wo ein Ball geklärt wurde und der Spieler, der Kölner, dann abseits stand. Und dementsprechend auch die Fahne hochging. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Das war auch da haben wir nachgefragt. Da ging es dann im Gegensatz zum Bad Play um ein sogenanntes Safe Play.
Good Play.
Was dann eine Abseitssituation.
Aber Wolf, sorry, wir sind jetzt schon die Zehennägel eingeschlafen. Also sorry.
Ja, nein, was soll ich dir sagen? Also ja. es gibt ein Regelwerk und daran haben sich alle Beteiligten zu halten. Und
ja, nur, wenn sie das mal immer machen gab würden,
oder dann so selten, sind, ja, so ja. selten gibt. Ich habe totales Verständnis. Ich habe totales Verständnis für die Emotion. Finde die Erklärung des DFB. Dann zumindest, wenn es die Regel gibt, ist die Regel. Also was willst du da machen? Da kannst du dich auf den Kopf stellen mit den Füßen wackeln und kannst sagen,
der
Assistent und der Schiedsrichter nehmen. Bei mir ging es in erster Linie um Abseits.
Das ist ja schon mal sehr entscheidend.
Das war für mich nicht zu sehen. Ich hatte ja nur Bildschirm. Ich habe es nicht gehört, weil ich nicht im Stadion saß. Also ich war in der Konferenz und ich hatte nur Bildschirm.
Aber du hast 18 Mal die Szene gesehen, Wolf.
Ich habe 18 Mal die Szene gesehen
und du weißt es immer noch nicht. So.
Nein, ich glaube, dass er dran war. Die Bilder belegen es nicht zweifelsfrei. So, und der
das
erste
ist der entscheidende
Eindruck,
Satz.
Pass auf, der Fall. Ja, genau. Und deshalb kommt es ja auch zu der Entscheidung. Der Schiedsrichter, dass ich jetzt hier ein Plädoyer fürs unparteiische Wesen halte, der Schiedsrichter und der Assistent haben eine Ballberührung wahrgenommen. So, und dann war die Frage, abseits ja oder nein. Ich habe mich darüber geärgert, dass der DFB oder letztlich der Produzent des Bildes, da haben wir ja keinen Einfluss drauf, am langen Ende nicht in der Lage war, eine Linie zu zaubern, um zumindest mal zu zeigen, steht der Haaland abseits oder steht er nicht abseits. Das war für mich, warum gab es in dem Moment keine kalibrierte Linie, auch für den Fernsehzuschauer? Ich bin grundsätzlich ein Freund von deutlich mehr Transparenz auch rund um den Videobeweis. Vielleicht wäre es da eine Situation gewesen, wenn er es laut erklärt hätte, so wie wir das beim Football haben.
Top, bin ich sofort bei dir.
So, aber die Schiedsrichter haben, inklusive Assistent, haben eine Ballberührung wahrgenommen, in dem Fall vom vom Paderborner Spieler, wurscht. Und die konnte... Es konnte per Videobeweis nicht zweifelsfrei widerlegt, das Gegenteil, also die Meinung des Schiedsrichters konnte es nicht zweifelsfrei widerlegt werden. So, und dementsprechend steht die Entscheidung. Und dann muss er sich es auch nicht nochmal angucken. Weil okay, wenn die zwei Mann im Videohäuschen in Köln sagen, wir sehen es nicht, dann ist es einfach eine Entscheidung, die steht.
Ich werde jetzt einfach nochmal grundsätzlicher, weil ich glaube, sonst können wir hier noch drei Halbzeiten mit darüber reden und kommen am Ende ja doch nicht zu einem Ergebnis, wie es ganz Deutschland auch nicht kommt.
Du kommst nicht zu einem Ergebnis. Also kommst du nicht zu einem Ergebnis.
Deshalb will ich was Grundsätzliches sagen, Wolf. Ich finde grundsätzlich habe ich das Beste, was ich bisher gehört habe, in diesem ganzen Chaos, was jetzt nach, ich glaube, es ist jetzt das vierte Jahr, die vierte Saison mit dem Videobeweis und es funktioniert immer noch nicht richtig, habe ich gelesen von unserem geschätzten Kolumnisten, den du auch sehr gut kennst, Baba Grafati. Ja. Der hat gesagt, warum man nicht den Videobeweis einfach immer noch, im Prinzip nur noch auf die klaren Szenen runterbricht. Also dass er sagt, kein Videobeweis mehr bei Hand- oder Foul spielen, sondern im Prinzip nur noch bei Abseits oder, also ich guck mal, ob ich das Zitat gerade finde. Er wird uns beim Abseits in 1000 Fällen wahrscheinlich 999 Mal helfen, genauso bei klassischen Innerhalb-Außerhalb-Diskussionen. Wenn aber über Hand- oder Foulspiel gesprochen wird, werden wir immer Probleme mit dem Videobeweis bekommen. Ich wäre dafür, deshalb bei Hand- oder Foulspielen keinen Videobeweis mehr anzuführen. Mit dem Videobeweis lassen sich Szenen, die Auslegungssache sind, und das ist der entscheidende Satz, wo Schiedsrichter individuell subjektiv entscheiden müssen, nicht gut lösen. Und ja, da finde ich, hat er zu 100% recht. Lass es uns doch da nehmen, wo es uns hilft, sprich bei Abseits, bei...
Da ging es ja um eine Abseitsszene.
Ja.
Also auch.
Deswegen sage ich, lass uns das von der Szene lösen und grundsätzlich sehen. Und ich finde, das ist der beste Vorschlag, den ich bislang gehört habe, weil ich glaube, das können wir festhalten, nach 4 Jahren gibt es immer noch viel zu viel Diskussionen, und genau das habe ich das Gefühl, auch wenn ich jetzt in der Zeit, wo ich Elternzeit habe und wo ich nicht vorm Fernseher, arbeite, im Stadion sitze, sondern als, ich sag mal, neutraler Fan vor dem Fernseher sitze, was mich jedes Mal aufregt, ist das eben bei diesen subjektiven Entscheidungen, gibt es genau die gleichen Probleme, und das verstehe ich nicht. Also warum man es dann nicht einfach...
Also das ist ja die grundsätzliche Problematik, ja, die der Videobeweis mit sich bringt. Er macht den Fußball grundsätzlich etwas sicherer, aber er schafft keine vollkommene Sicherheit. Und wenn du mit 3 Weißbier auf der Couch im Mutterschutz zu Hause vor der Kiste sitzt, dann musst du sagen, ja klar, also was erzählen die da wieder für einen Scheiß?
Genau.
Ist absolut in Ordnung. Ist absolut in Ordnung. Wenngleich ich sagen muss, dass mir diese Regel einfach so, die war mir so nicht bewusst. Also, und so ging es vielen. Ja. So ging es auch sämtlichen Beteiligten.
Ja, so. Das stimmt. Was auch nicht gut ist, ne? Also die Beteiligten sollten die Regeln eigentlich schon kennen.
Du hast halt Woche für Woche in dieser wahnsinnigen Schlagzahl an Fußballspielen, hast du einfach wahnsinnig viele Entscheidungen und dann auch Ausnahmen oder Besonderheiten oder Spitzfindigkeiten. Und dann musst du dich da gemeinschaftlich rantasten. Ich habe totales Verständnis für die Enttäuschung von Steffen Baumgart und habe mich sehr gefreut über dieses emotionale Interview. Ich mag echte Typen und ich mag ihn ganz besonders. Wir haben auch letztes Jahr in der Erstligasaison von Paderborn häufig miteinander zu tun gehabt. Das sind tolle Gespräche und interessante Gespräche, und er weiß sehr viel und er ist sehr, sehr klar und er ist kein Politiker. Er
trägt das Herz auf der Zunge, oder?
Wirklich. Und er hat sich geärgert am langen Ende, dass dieser Treffer zählte und dass es dafür auch noch eine Regel gab. So, und dann reklamiert er fehlenden Respekt. Also ich glaube auch in der Situation, vielleicht guckt er sich's nochmal an, ja, und sagt dann, du, ich kann es dir nicht zweifelsfrei sagen, aber ich habe es gehört. Dann,
weißt du was,
dann sagen alle, jetzt hat es 6 Minuten gedauert, jetzt muss der sich das auch nochmal angucken, dann dauert es nochmal 2 Minuten länger.
Ich würde mir wünschen, dass er sich's gar nicht mehr anguckt, sondern dass er sich T-Shirt drucken lässt mit meinem neuen Lieblingssatz. Ich bin keine Aktiengesellschaft. Und hinten drauf, der Scheich bleibt der Scheich. Das könnte ein Verkaufsschlager werden.
Oder? Das mit Sicherheit.
Ich bin keine Aktiengesellschaft, fand ich großartig. Das ist übrigens,
ich bin
auch
keine Aktiengesellschaft.
Noch nicht.
Ich auch, Wolf, nicht.
Noch
nein, nicht. Ja, gut. Wenn ich natürlich mit den Hallen weiterhin so steil gehe, mit meinen Tennishallen, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis ich eine Aktiengesellschaft
bin. Täglich rappelvoll. Ja. Zum Schluss, Wolf, wir steuern schon wieder auf die letzten Minuten zu. Aber habe ich ein Thema, was wir immer wieder mal angerissen haben, was mir sehr am Herzen liegt und dir, wie ich weiß, auch. Wir haben in dieser Woche ein Jubiläum, beziehungsweise einfach eine tolle Zahl zu verkünden gehabt mit unserem Amateurfußballbündnis GAPFAF. Wir haben den 10.000. Supporter, Unterstützer, der sich angemeldet hat für diese Amateurfußballkampagne. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich möchte an dieser Stelle nochmal das nutzen und sagen, alle, die Bock haben, dabei zu sein, und gerade in diesen schweren Zeiten, glaube ich, braucht der Amateurfußball wirklich die Unterstützung von außen, und da würde ich einfach nochmal einen Appell auch an unsere Hörer richten wollen. Schaut euch das mal an unter gapfaf.de. findet ihr alle Infos dazu. Es ist wirklich nur ein Klick und ihr seid dabei und helft uns ganz, ganz enorm, denn mit jeder Stimme zählt da und mit jedem Unterstützer, den wir dabei haben, können wir einfach nochmal anders auftreten und wir wollen uns Gehör verschaffen, wir wollen den Amateurclubs helfen. Wir haben schon ganz, ganz viele tolle Aktionen in den anderthalb Jahren auf die Beine gestellt. Ich muss das gar nicht alles aufzählen. An eine Geschichte erinnert ihr euch vielleicht noch. Simon Zoller war mal in einer Folge zu Gast. Mit dem haben wir 20.000 Euro eingesammelt, womit wir 4 Amateurclubs helfen konnten, die durch Corona in Not geraten waren. Auch das wollen wir wieder machen, weil, wie gesagt, aktuell steht, glaube ich, ganz, ganz vielen Clubs das Wasser bis zum Hals.
Der Hals bis zum Wasser.
Der Hals im Wasser. Und wie gesagt, unter gapfaf.de schaut gerne mal rein. Es ist wirklich eine super Sache. Auch Wolfuß ist mit dabei.
Ja, stimmt.
Und da werden wir demnächst auch noch einen Gewinner begrüßen dürfen. Es gibt nämlich auch ab und zu dann mal tolle Gewinnspiele, ausschließlich für GAPFAF-Supporter, so wie den Adventskalender, den wir bestückt haben. Den
allerdings gibt es nur im Advent.
Das hast du jetzt enthüllt, Wolf. Das ist eine sehr gute und wichtige Information. Aber wir haben da noch einen Preis einzulösen, nämlich einen Gastauftritt bei uns in dem Podcast, den ein GAPFAF-Supporter gewonnen hat. Und das werden wir demnächst dann auch mal tun. Freut euch drauf. Ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund. Guckt am Wochenende beim Derby rein. Wolf, ist das Derby für dich vielleicht das nochmal, ich glaube, das spannendste Derby, was wir zusammen erlebt haben, war das 4:4 zwischen Dortmund und Schalke. Ich weiß noch genau, wie wir zur Halbzeit geschnackt haben. Und es fiel das 4:1, 4:2 und irgendwann habe ich mich umgedreht und dein Gesicht habe ich nie vergessen. Du hast so mit den Schultern gezuckt, so nach dem Motto, geht da noch was? Geht da etwa noch was? Und es war ja wirklich, ich glaube, von der Intensität her, also war mein krassestes Derby-Erlebnis. Hast du noch
das 4-4, nee, das 4-4 war, das war schon mit das Besonderste. Also kann man das steigern? Besonderste, allerbesonderste, am besondersten. Na, das war schon sehr besonders. Ich habe ja sehr häufig darüber gesprochen, über dieses 4:4 und es steht irgendwie, über allem steht beim 2:4, als ich sage, ich glaube, Caligiuri macht das Tor, der Ball ist drin und Schalke hat 25 Minuten oder so. Also ich sage diesen Satz, einen Satz, der überhaupt keinen Sinn macht. Ich sage viele Sätze während 90 Minuten, die augenscheinlich keinen Sinn machen, aber der hat Gott sei Dank im Nachhinein dann Sinn gemacht, weil also der ist draußen, ich überlege, sagen, was hast du denn jetzt gesagt? Es ist ja kein Europapokalspiel, sondern ja, also heute sage ich in vorauseilendem Gehorsam, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst, dass es 4:4 ausgeht. Deshalb machte die Aussage dann auch im Nachhinein Sinn. Nein, das ist ein Mega-Derby-Erlebnis, sagen wir es mal so. Bei Gladbach Köln gab es jetzt noch keine so sensationellen Verläufe, das ist alles immer noch mal besonders, besonders schade, dass halt keine Zuschauer da sind, weil es halt in höchstem Maße von Emotionen lebt.
Nachspielzeit, Chaka-Kopfball, erinnere ich mich, war ja, sehr emotional. Das Platzsturm.
Hat bald späten Ausgleich.
Poldi auch mal.
Geschossen, Podolski, erinnere ich mich.
Platzsturm in Gladbach,
da war ich nicht.
Mit den Maleranzügen da, die Brüder, die sich auf die Reise gemacht haben.
Also dieses Derby wäre ja unter normalen Umständen auch gar nicht 18.30 Uhr möglich.
Jetzt? Also ja, genau.
Das ist ja auch den Umständen geschuldet, dass eben keine Zuschauer hin dürfen. Es hat natürlich auch eine Geisterspielgeschichte. Es war das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte letztes Jahr wann war das? Ende Februar?
Ja, März.
Oder März, genau. Das war dann im Champions League Spieltag, ne? Wo dann irgendwie 1000 Fans versammelten sich, die Gladbacher gewannen.
Kam also, nochmal raus, Pyro-Empfang und so.
Letztlich ist es eine emotionale Geschichte und ein Spiel, das Tabellenstand und Liga unabhängig funktioniert. So, weil halt einfach die Post abgeht. Und Gladbach ist großer Favorit und der 1. FC Köln ist großer Außenseiter. Die einen stehen im DFB-Pokal Viertelfinal, die anderen sind über 120 gegangen und bei einem Zweitligisten ausgeschieden. Also ja,
vielleicht ist das der Tag.
Viele gute Zutaten für ein schönes Derby.
Ich bin gespannt, wie oft du den Satz sagen wirst, besser geht nicht. Das ist das mindestens bei der Einwechslung von Max Meyer, möchte ich ihn hören. Das, vielleicht spielt er aber auch von Anfang an, wer weiß es.
Ja. Ja? Nein, das glaube ich nicht. Aber du, es ist alles möglich. Jetzt, es wird ja dann wahrscheinlich zu größeren Umstellungen kommen nach der Niederlage in Regensburg, nach dem Aus in Regensburg. Mal gucken, was passiert. Es wird sehr interessant, bin ich mir sicher.
Wir werden dabei sein, wir werden darüber sprechen, nächste Woche wieder an gleicher Stelle. Bleibt gesund und macht's gut.
Alles Gute, sportlich bleiben. Bis nächste Woche und tschüss.
Sprich mir nach, Freddy. Magenta TV ist die Plattform.
Magenta TV ist die Plattform.
Für Live-Fernsehen?
Für Live-Fernsehen.
Du musst sie umarmen mit deiner Stimme.
Okay. Für Film und Serien in der Megathek.
Und für die Streaming-Anbieter.
Und für die Streaming-Anbieter.
Der Tarif Magenta TV Smart. Jetzt mit dem deutschen Streaming-Angebot TV Now Premium. Erleben Sie Magenta TV auch unabhängig vom Internetanbieter. Schnell beraten lassen bei der Telekom.